Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Wir sprechen oft über die, die krank sind, aber viel zu selten über die, die behandeln. Ärztinnen und Ärzte, sie stehen für Kompetenz, Belastbarkeit, Stärke. Doch was ist, wenn diese Stärke zur Maske wird? Was, wenn der Stress zu viel wird, der Druck zu hoch und niemand davon erfährt? Heute geht es um das Tabu hinter dem weißen Kittel. Stress, Burnout, riskanter Alkoholkonsum, Suizidalität. Mein heutiger Gast kennt diese Realität aus eigener Arbeit genau und kämpft dafür, dass sich etwas ändert. Willkommen, Dr. Matthias Weniger, Geschäftsführer des Instituts für Stressmedizin Rhein-Ruhr. Schön, dass Sie hier in Mainz sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Weniger, Sie beschäftigen sich mit dieser Stressmedizin jetzt schon seit längerer Zeit. Was war eigentlich der Anlass für Sie, dass Sie sich mit dem Thema so intensiv beschäftigen?
Ich glaube, wie so häufig die persönliche Betroffenheit. Das war ungefähr so 2003, 2004, als ich in meiner Facharztausbildung war. Und parallel zu einer 70-80-Stunden-Woche, die wir, glaube ich, alle noch gut kennen, dann angefangen habe, meine Doktorarbeit noch schreiben zu wollen und noch diverse andere Themen gestartet habe. Und dann war ich in einem Fitnessstudio und zu der Eingangsuntersuchung gehört es, dass man Blutdruck misst. Und der war dann irgendwie bei sage und schreibe 155 zu 95.
In jungen Jahren schon.
Und so als in der inneren Medizin gerade in der Ausbildung sein, da Arzt, habe ich gedacht, okay, was könnte das sein? Könnte das vielleicht sein, dass du irgendwie einen Tumor im Kopf hast, Nierenarterienstenose und so weiter und so.
Das ist das Syndrom der Medizinstudenten.
Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, naja, vielleicht ist das dann doch alles ein bisschen viel. Und habe mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt, habe meine Stelle reduziert. Das war eine ganz spannende Zeit. 3 Wochen arbeiten, 1 Woche frei. Ich habe es genossen.
Da waren alle neidisch.
Ganz genau. Ich habe es genossen. Meine Kollegen fanden es gar nicht so lustig. Und ich habe damals dann eine Ausbildung gemacht zu einem Verfahren, das nennt sich Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Da geht es so viel um Meditation, Achtsamkeitsgewahrseinstraining. Eigentlich ein bisschen salopp gesagt, wie kriegt man sein Kopfkino besser in den Griff? Und das war dann so der Moment, sich intensiver in das Thema reinzuarbeiten. Und das hat mich dann mein ganzes Berufsleben eigentlich nicht mehr losgelassen.
Da sind Sie auch ein Stück weit von der klassischen Humanmedizin in andere Bereiche mit eingestiegen.
Ja,
oder?
Das Schöne war, ich habe die Ausbildung zum Allgemeinmediziner, die damalige, machen dürfen. Das heißt also, es war jetzt im Gegensatz zum Internisten-Allgemeinmediziner von heute, konnte man sich sehr, sehr viel aussuchen. Und dann bin ich quasi aus dem Bereich Anästhesie, Intensivmedizin, dann irgendwann in die Psychosomatik und Psychotherapie gewechselt. Und das war natürlich dann total passend und hat sich dann irgendwie sehr, sehr gut ergänzt.
Ja. Ich bin ja von Hause aus Anästhesist, aber in die Psychotherapie okay. gewechselt. Ja, und wie gesagt, dann haben Sie sich damit beschäftigt und ich finde, dass dieses Thema wirklich einfach so unter der Hand läuft, gerade bei uns Ärztinnen und Ärzten. Natürlich ist die Belastung schon immer hoch gewesen. Gefühlt für mich jetzt persönlich war sie früher natürlich noch viel extremer, ja, weil wir hatten noch nicht diesen Ausgleich nach dem Nachtdienst, wir durften noch nicht nach Hause gehen und sowas. Also da ist schon einiges getan worden, aber andere Belastungen haben zugenommen. Ja. Wenn man die Zahlen liest, wie viel Ärzte tatsächlich, ich sag mal, Symptome haben, was Alkoholabusus geht oder Drogenabhängigkeit, wirklich massive Probleme mit ihrer Gesundheit haben. Wie hängt das mit der Tätigkeit des Arztes zusammen?
Also ich glaube primär, dass wir auch schon durch das Studium und durch die Facharztausbildung ein Stück weit verlernt haben, auf uns selber Acht zu geben. Also wenn ich so an mein eigenes Studium zurückdenke, das war so ein bisschen friss Vogel oder stirb und jetzt musst du das auswendig lernen und stell deine eigenen Bedürfnisse hinten an. Während dann die anderen Kommilitonen aus den anderen Fachgebieten dann abends Party gemacht haben, haben wir uns hingesetzt und haben gelernt. Und dieses Muster, dieses ich nehme mich sehr stark zurück, Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Ich erinnere mich, wie ich mit massiven Rückenschmerzen durch den Nachtdienst gegangen bin und mir gedacht habe, du kannst doch jetzt keinen anrufen, das geht doch gar nicht. Und dann da mit Novalgin und Ibuprofen versucht habe, mich einigermaßen auf den Beinen zu halten. Ja. Und diese, sagen wir mal, Fähigkeit auf der einen Seite, ja, seine eigenen Bedürfnisse auszuschalten, hilft uns, finde ich, akut im Stress, also im akuten Stress hilft das ja total, Augen zu und durch. Wenn das aber chronisch wird, dann wird es zum Problem. Ja. Und ich glaube auch, dass es eigentlich gar nicht so sehr das Problem ist, dass wir nicht mit dem Stress umgehen können. Denn auch das haben ganz viele von uns wirklich gelernt. Und ich glaube, dass der Arztberuf, auch die Ausbildung, auch das Studium uns schon sehr resilient macht. Aber es wird einfach dann zu viel, beziehungsweise die Erholungskompetenz, die nimmt dann irgendwann ab. Also dieses wirklich, jetzt kümmere ich mich um mich selbst.
Ja.
Ich habe doch noch die Patienten, ich muss doch noch irgendwie ein EK anhängen, ich muss doch eine Antibiose machen, ich muss doch noch die hausärztliche Versorgung machen. Ja. Und dann rutscht das so ein bisschen aus dem Fokus. Und je älter wir werden, ich glaube, das kennen viele, dann brauchen wir einfach mehr Zeit, um unser Akku aufzufüllen. Ja, also das ist, wenn ich mich jetzt so an die Nachtdienste erinnere, wo...
Das war schon verdammt hart.
Ja, und das jetzt mit 51 zu machen,
ja, boah. Das wäre schon hart.
Ja.
Spielt auch sicherlich diese hohe Verantwortlichkeit eine große Rolle, oder? Also ich meine, wie gesagt, natürlich, wenn ich in irgendeinem Produktionsprozess bin, kann irgendwas schlecht produziert werden oder sowas, aber beim Menschen und dessen Gesundheit ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Insgesamt steigen wir ja alle ein in unsere Ausbildung im Krankenhaus. Im Krankenhaus kommt, ich sag mal, zu diesem ganzen Belastbarkeit auch dieses hierarchische System in der Medizin. Hat vielleicht ein bisschen abgenommen, aber war auch so ein Faktor. Man hat sich gar nicht getraut, seine Bedürfnisse anzusprechen, oder?
Ja, definitiv. Ja? Kommt das auch noch dazu. Wobei auch hier, finde ich, das ist gar nicht mal so schlecht, das Hierarchien zu haben. Also gerade in der Medizin, ein bisschen salopp zu sagen, jetzt bilden wir mal einen Arbeitskreis und überlegen, ob wir jetzt eine Reanimation machen oder nicht. Nee,
das geht nicht.
Ich muss ja jetzt wirklich fokussiert auf eine Person. Aber es kann natürlich dann auch dazu führen, dass Ungerechtigkeiten mit reinkommen und eben dieses Zugeben von, jetzt brauche ich mal eine Pause, ist ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Und wenn das so ein bisschen in den Haltungen, in den Mindsets der Leute drin ist, dann ist es eine ganz große Herausforderung.
Ja, ich kannte jetzt persönlich unheimlich viele, die, wie gesagt, nach ihrem Medizinstudium, es war klar, sie wollen Arzt werden, und nach ihrem Medizinstudium in die Klinik gegangen sind, ihre Weiterbildung dort angefangen haben. Und anhand eben halt, ich meine mal, dieses Systems Krankenhauses tatsächlich sich dann entschieden haben, das ist nichts für mich. Und aus der Medizin wieder aus in den Medizinjournalismus gegangen sind oder wo auch immer dann hinein.
Ja, in dem Kontext gibt es eine ganz spannende Studie. Und zwar haben die Chirurgen, die Kinderchirurgen der Medizinischen Hochschule Hannover, so vor 10-12 Jahren, haben eine ganz große Studie gemacht und haben eine laparoskopische OP beim Kind als Benchmark genommen und haben ganz viele Messungen gemacht. Haben geguckt, wie lange ist die Schnittnahzeit, wie sind die Komplikationsquoten intraoperativ, postoperativ, Liegezeit des Patienten, haben aber auch die Parameter, Stressparameter wie Cortisol und Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität gemessen. Und dann hat man zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hat ganz operiert, normal durchoperiert wie bisher, 4-5 Stunden am Stück. Und die anderen hatten einen Wecker im OP stehen. Und nach 25 Minuten hat der Wecker geklingelt und die mussten eine 5-minütige Zwangspause machen. Da bei einer spritzenden Blutung durften die schon weitermachen, aber in der Regel 5 Minuten Pause und nach den 5 Minuten weiter operieren. Und dann hat man die beiden Gruppen verglichen. Und was hat man festgestellt? Die Gruppe, die Pausen macht, hatte ein viel besseres Outcome, was Komplikationsquoten anging, was die Stressparameter anging, als die Gruppe, die keine Pausen gemacht hat. Und das Interessante war, dass die Schnittnahzeit in beiden Gruppen gleich war. Das heißt, die Länge der Operation war gleich, trotz 20, 25 Minuten Pause. Und ich hatte das große Glück, den Studienleiter auf dem Kongress in Hamburg hören zu dürfen. War total spannend. Und der hat dann so ein bisschen so aus dem Nähkästchen nochmal geplaudert. Und er sagte, naja, sie hätten geglaubt, hat das so ein bisschen ironisch auch den Berufsstand der Chirurgie aufs Korn genommen. Er hat gesagt, wir haben geglaubt, dass wir mit der Studie wirklich die Welt der Chirurgie revolutionieren würden. Aber sagt er, wir haben nicht mit dem Mindset, mit der Haltung der Chirurgen gerechnet. Und dann gibt's wohl ein Buch, ich hab's mal gegoogelt, das gibt's wirklich. Das heißt, Hinter mir steht nur der Herrgott. Ein Chefarzt der Chirurgie berichtet aus seinem Leben. Und dann sagt er so, naja, so typisch, wenn man so sozialisiert worden ist, dann ist Pausen was für Weicheier.
Ja.
Und das ist halt auch so dieser rote Faden.
Ja, ja.
Und ich
kenne ich das auch noch. Pause ist was für Weicheier. Ja. Selbst bei den OP-Schwestern, die mussten ja auch durchhalten.
Ja.
Ja. Ja. Und man hat also wirklich vermieden, auf Toilette gehen zu müssen, selbst bei einer 6-stündigen OP oder so.
Ja, und in dem Kontext, Sie sprechen es gerade an, ich mache relativ viele Seminare auch für die Ärztekammer zum Thema Resilienz und haben über Ressourcen gesprochen. Und dann, das ist schon ein bisschen länger her, da meldete sich eine Kollegin, die sagte, eine ganz wichtige Ressource für sie wäre, dass sie sich in den Diensten das Trinken abgewöhnt habe. Ich gucke sie mit großen Augen an, sagte, wie meinen Sie das denn? Ja, sie sagt, dann habe ich doppelt Zeit gespart. Ich muss die Zeit nicht mehr beim Trinken nutzen,
sondern
ich muss
nicht mehr auf Toilette.
Und ich habe sie nur mit großen Augen angeguckt. Aber genau das ist diese Haltung.
Ja.
Ich glaube, da müssten wir nochmal ran und müssten wirklich gerade über dieses Leistungsthema nochmal gucken. Denn wie gesagt, es geht nicht darum, ob ich gut mit Stress umgehen kann, sondern die Frage ist, wie achte ich eigentlich auf mich selbst?
Ja, genau. Das ist ja auch, Sie sind ja auch Achtsamkeitstrainer, heißt das, ne?
Ja.
Und da heißt es ja auch mal bewusstes Wahrnehmen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Akzeptanz und nicht reagieren.
Oh. Also dann einfach. Das ist natürlich in dem medizinischen Kontext immer eine Herausforderung. Ich kann ja jetzt da nicht stehen und sagen, reagiere ich nicht darauf. Aber es geht ja nicht darum, dass man das 24/7 machen muss, sondern dass man immer mal wieder so die Phasen hat, wo man sagt, komm, drück mal die innere Bremse, lass mal den Parasympathikus aktivieren, um ein Gegengewicht zu dem Stresserleben dann zu haben.
Ja. Ja, dann kommt man aus der Klinik raus und dann muss man sich entscheiden oder man entscheidet sich dann Klinikkarriere oder Praxis. Und auch da sehen wir momentan ja eine Veränderung. Also wir haben ja das Problem als KV, wir sind zuständig für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, der ambulanten medizinischen Versorgung. Und wir finden immer weniger Ärzte, die auch bereit sind, tatsächlich sich niederzulassen. Also in die Verantwortlichkeit zu gehen, eine Praxis zu führen, Mitarbeiter zu führen und. Da ist jetzt meine Frage, hat sich was tatsächlich an dem Bewusstsein auch der jungen Menschen geändert, dass sie gar nicht sich erst in eine solche massive Belastung hineinmanövrieren lassen und von vornherein sagen, dann arbeite ich lieber als Angestellter, als tatsächlich eine Praxis zu gründen? Oder sind wir weniger resilienzfähig?
Oh, das finde ich sehr schwierig zu sagen. Die Jüngeren, die können das nicht mehr ab und die müssten sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Da sind wir wieder genau in diesem alten Muster drin.
Genau.
Eigentlich würde ich eher sagen, so wie ich sozialisiert worden bin, eigentlich ist das Kranke. Und das, was jetzt viele junge völlig Kollegen machen,
auch,
ist eigentlich eher gesund. Zu sagen, stopp, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Das ist natürlich schwierig. Das ist jetzt so, für meine Generation, gerade die jetzt in oberärztlicher Position im Krankenhaus sind oder wie auch immer, die denken sich, Mann, komm, könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr? Und warum müsst ihr dieses schöne Vorurteil, 16.30 Uhr, ihr müsst zum Pilateskurs? Und wir haben damals noch, wie gesagt, an vielen Stellen glaube ich schon, ein bisschen Belastbarkeit wäre schon nicht schlecht und es geht auch nicht darum, dass ich ganz viele Sachen wegnehme, aber ich glaube einfach, dass es die Fülle der Themen ist, die immer größer wird, die dazu führt, dass die Menschen irgendwann sagen, nee, ich will nicht mehr.
Ja.
Und ein weiterer Stressfaktor, das war aber auch schon damals so, aber ich glaube, das wird jetzt noch viel intensiver, ist das Springen in den unterschiedlichen Rollen. Also, warum haben wir denn Medizin studiert? Der Hauptpunkt war doch für ganz viele, ich möchte für meine Patientinnen und Patienten da sein. Ich möchte fachlich mich weiter versieren. Und ich möchte da wirklich gut rein. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele unterschiedliche Rollen ich im Krankenhaus oder dann auch in der Niederlassung einnehme. So, nehmen wir mal Oberarzt. Der ist auf der einen Seite, muss der fachlich richtig gut sein. Dann muss er die nächste Rolle beim Patientenbett empathisch mitschwingen, wenn er eine schwierige Diagnose überbringt. Dann kommt er aus der Visite raus, da stehen schon zwei Assistenzärzte, die sagen, ja, aber was ist mit meinem Urlaub? Dann muss er anfangen, Streit zu schlichten. Dann kriegt er den Anruf von der Verwaltung, jetzt haben wir hier ein wirtschaftliches Problem, das funktioniert alles nicht. Also dieses ständige Springen in den unterschiedlichen Rollen ist total anstrengend. Und wenn ich jetzt auch noch sagen wir mal, die eigene Existenz damit reingebe. Ich verschulde mich, nehme Kredit auf, ich kaufe eine Praxis. Ich gehe in eine unglaublich unsichere Zukunft. MVZ-Gründung, das kennen Sie viel, viel besser als ich.
Ja,
das macht natürlich was mit Menschen. Und wenn ich mir jetzt überlege, kann ich das machen oder kann ich was anderes machen? Warum soll ich mir das dann antun?
Ja.
Also ich, nochmal.
Ja, ja, nein, das kann
ich
gut
nachfinden. Es ist nicht die Frage, kann ich mit dem Stress umgehen, sondern das ist einfach die unglaubliche Fülle an Themen, die hier noch einen drauf und da noch einen drauf. Und wie gesagt, ich glaube, das Thema Ökonomisierung in der Medizin ist sowieso ein ganz,
ganz großes. Ja, dadurch hat sich die Schlagzahl ja nochmal erhöht. Ja, ja. Und das ist ja einfach so, dass man halt immer weniger Zeit hat, auch in der Praxis immer weniger Zeit hat für den Patienten. Und wie gesagt, die Schlagzahl hat sich erhöht. Und ich kenne das auch aus meiner Praxis. Ich bin morgens um 7 Uhr in die Praxis gekommen. Da hat mich mein bester Mitarbeiter im Empfang mit dem, was alles noch zu erledigen ist und was eventuell kaputt ist und was nicht funktioniert und wer sich krank gemeldet hat und was alles zu sagen, bevor ich überhaupt meine erste eigene Narkose oder Anästhesie dann gemacht habe, war das schon ganz genügend Themen an der Backe.
Ja, ganz genau. Ja.
Und so ist das natürlich, in der Praxis ist das natürlich so. Ja. Viele Dinge haben wir auch nicht gelernt. Betriebswirtschaft haben wir gar nicht
Führung.
Gelernt.
Ne? Aus meiner Sicht haben wir Führung, im ganzen Studium haben wir nicht ein einziges Mal gelernt. Aber trotzdem, sobald ich quasi auf die Station komme, habe ich eine informelle Führungsrolle.
Ja.
Ja, zumindest muss ich inhaltlich dem Pflegepersonal sagen, was zu tun ist. Auch wenn ich vielleicht das fachlich gar nicht so gut kann. So, und dann bin ich irgendwann Facharzt, dann bin ich vielleicht irgendwann Oberärztin und dann muss ich Personalverantwortung übernehmen. Das ist schon sehr herausfordernd. Ja, ich glaube, da kann man vieles noch lernen.
Und wie läuft dann, ich sage jetzt mal, der Weg in die ungesunde Bewältigung dieser Stresssituation? Also in die Tatsache, ich komme dann abends nach Hause, ja, dann ist der Klassiker, schenkt mir einen Wein oder ein Bier ein und setzt mich vor den Fernseher.
Ja. Also ich glaube, dass wir ganz häufig so diese Haltung haben, wenn wir abends nach Hause kommen, das habe ich mir jetzt verdient.
Genau, das kenne ich.
Ich nicht. Natürlich, ja. Also dieses jetzt mal ein bisschen Erholung.
Und du meinst, haben wir jetzt einen Shopper.
Ja, genau. Im Ruhrgebiet wahrscheinlich eher einen Pilzkin. Also dieses diese schnelle Erholung, die ist natürlich so ein bisschen das Problem. Und wenn jetzt der Cortisolpegel so lange hoch ist, dann habe ich natürlich auch mehr Heißhunger auf Süßes, dann will ich natürlich auch die fettigen Dinge, um meine Energiespeicher wieder aufzufüllen. Und jetzt Sport zu treiben, jetzt sich gut um sich selber zu kümmern, erstens, dafür brauche ich eine gewisse Restenergie. Also ich kenne das bei mir selber. Klar. Ich bin heute Morgen um 3:45 aufgestanden, ich werde heute Abend irgendwann um, weiß ich nicht, 8 Uhr zu Hause sein. Und mich jetzt um 8:30 nochmal in meine Laufschuhe zu schwingen und jetzt in den Wald zu gehen, da ist die Energie einfach nicht mehr da. Ich brauche also eine gewisse Restenergie, um überhaupt noch etwas tun zu können, was ich dann überhaupt machen kann.
Und also erster Hinweis, behaltet euch immer noch ein Stückchen Restenergie.
Müsst sehen. Ja. Ja. Also ich kann es jetzt bei mir in meinem eigenen Institut so einrichten, ich gehe morgens joggen. Ja. Ich setze mich morgens zu meiner Meditation hin, weil ich ganz genau weiß, abends ist die Energie nicht mehr da. Und so ein bisschen ist das Gefühl, naja, hast einen Haken gemacht, dann ist das gut. So. Und da bin ich ein ganz großer Freund von festen Ritualen. Also eigentlich, wenn wir so auf das Thema Resilienz gucken, also Widerstandskraft gegenüber Stress, dann kann man ganz viele verschiedene Modelle anführen. Aber mittlerweile kann man schon ganz klar sagen, Resilienz ist nicht eine Eigenschaft, die ich habe oder die ich nicht habe, sondern runtergebrochen heißt es eigentlich, Resilienz ist resilientes Verhalten. Also ich kann Resilienz trainieren.
Die ich mir auch antrainieren
kann. Kann ich mir aber auch wieder abtrainieren. Und für mich gehört auch das Thema Akkus auffüllen ganz wesentlich dazu. So, und jetzt nochmal der Bogen. Wenn ich routiniert feste Gewohnheiten etablieren kann, die mir gut tun, wo ich gar nicht drüber nachdenken muss, dass ich mit dem Fahrrad zur Praxis fahre, vielleicht nochmal irgendwie in der Mittagsrunde oder Mittagszeit nochmal eine Viertelstunde spazieren gehe, was auch immer, wenn ich das als Routine etabliere, dann ist es nicht dieses, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, damit es mir gut tut? Ach, jetzt habe ich die Wahl zwischen dem Shopper oder dem Pilzkin oder dann eben dem Sport. Dann ist es eher, kommt es mehr in den Alltag.
Aber ich glaube, ich muss mir auch es bewusst machen, dass es mir gut tut, oder? Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor. Ich muss mir bewusst machen, das tut mir gut, oder?
Und das fällt ganz vielen unserer Kolleginnen und Kollegen total schwer.
Ja.
Warum? Weil diese Haltung ist, erst die anderen, ganz, 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 ganz lang die anderen.
Das ist natürlich auch diese ärztliche Geschichte.
Ja, genau.
Ich denke zunächst immer erstmal an meine Patienten. Fühle mich verpflichtet meinen Patienten gegenüber.
Es ist ja auch eine unglaubliche Verantwortung. Sie haben es gerade eben gesagt. Ja, also zu sagen, ach ja, es geht dir gerade nicht gut, kriegst du keine Luft mehr. Ich mache jetzt erstmal Pause.
Ja.
Das ist ja einfach, ist nicht wirklich drin.
Ja.
Und es gibt aber aus meiner Sicht schon eine Menge kleine Inseln, wo man auch nochmal genauer hingucken kann. Gut, klar, das ist so das Thema Achtsamkeitslehrer. Ich finde das total hilfreich zu sagen, wenn ich jetzt im Patientenzimmer gehe, kann ich natürlich auch die kurze Pause nutzen, wenn ich mir meine Hände desinfiziere, um jetzt nicht parallel dazu mit irgendwelchen anderen Leuten, was muss ich noch alles machen, sondern hier würde ich kurz zu sagen, inhalten, tief durchatmen, Atemtechniken, ja, das wunderbar hilft, kann man sehr schön auch über physiologische Mechanismen extremst gut erklären. Aber diese Kurzpausen, die in den Alltag zu integrieren, das wäre ein weiterer Baustein, um da überhaupt
Klingt toll, ja, klingt absolut toll.
Und nochmal, es ist keine Raketenwissenschaft. Ja, also Stressbewältigung ist keine Raketenwissenschaft. Das zu machen, das ist dann diese große Kunst. Ja, also theoretisch wissen wir alle, was uns gut tut.
Gibt's Hilfestellungen für Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeuten von Seiten der Kammern,
ja,
von Seiten der Selbstverwaltung?
Ja. Also, jetzt kann ich nur für Westfalen-Lippe sprechen. Wir haben das Thema 2008 haben wir das angefasst. Da bin ich auf die Kammer zugegangen, habe damals diese Achtsamkeitslehrerausbildung, die psychotherapeutischen Ausbildungen gemacht und habe einfach mal nachgefragt, wie sieht's denn aus? Das war ganz spannend, weil es am Anfang so, was machen Sie denn da?
Erstmal heißt ja, das ist ja, wie gesagt, haben wir ja gesagt, Tabuthema.
Genau, ja, also ich musste eine Menge Studien vorweisen, ich musste meine ganze Qualifikation hinlegen, ich musste Empfehlungsschreiben vorweisen und dann, ja, so ganz langsam hat man sich dann rangewagt. Und dann waren wir, glaube ich, alle sehr überrascht, wie groß die Resonanz war. Also oder? Das war wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen war die Warteliste voll. Und das Schöne ist, in solchen Stressbewältigungskontexten spricht man dieselbe Sprache. Also das finde ich immer ganz angenehm, wenn jetzt der eine aus der einen Praxis, die zweite aus dem Krankenhaus, der dritte aus der vielleicht als Psychotherapeut dann zusammenkommt, ist man nochmal in einer ganz anderen Grundhaltung. Man weiß, der andere tickt da ähnlich, hat ähnliche Themen. Und man ist ganz schnell in einer ganz großen Offenheit.
Da entsteht auch eine gewisse Solidarität, genau, in der Gruppe.
Ja, also ich mag das total gerne, solche Kurse dann auch zu leiten. Eben weil es dann eben so dieses, wir ziehen an einem Strang und was können wir eigentlich tun? Wenn man das jetzt, klar kann man auch zu anderen Seminaren gehen, aber die gucken einen dann meistens an und sagen, wie du arbeitest 5 Stunden am Tag, wie, ja, und wenn man das mit dieser Grundhaltung
dann eben gemeinsam macht. Ich glaube, das ist dann ganz gut.
Ja, ja.
Also, das werde ich auf jeden Fall mal angehen, auch bei uns in der Akademie, ja sagen, okay, das wäre mal ein Thema, mit dem wir uns wirklich beschäftigen sollten. Das fände ich wirklich, wirklich enorm wichtig.
Ja.
Jetzt habe ich den Stress. Ich habe meine Praxis, ich habe alle 5 Minuten einen Patient. Ich muss das irgendwie, schaffen. Ein Weg ist, wie gesagt, sich mit meiner Resilienz zu beschäftigen. Ein anderer Weg, den Sie letztendlich ja dann auch gegangen sind. Sie haben sich ein bisschen aus dieser, ich sage mal, aus diesem Wettbewerb so ein bisschen verabschiedet und sind in die Privatmedizin gegangen. Ich bin jetzt mal Kassenärztliche Vereinigung und sage, das ist ja eigentlich auch blöd, wenn jetzt eigentlich alle sagen, hey, das ist also so ein massiver Stress und dann mache ich doch lieber Privatdoktor, da habe ich eine halbe Stunde Zeit pro Patient und dann kann ich ihn beraten und mich beschäftigen mit dem.
Wie soll ich auf die Frage denn jetzt einem KV-Chef antworten?
Ja, das würde ich gerne wissen.
Darf ich jetzt Werbung für die Privatmedizin machen oder lieber nicht? Okay.
Dürfen Sie auch. Aber die Frage ist, wie gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann etwas an mir ändern. Ja. Oder ich kann etwas am System ändern oder auch am System zumindest, sage ich mal, vorwerfen, dass es Veränderungen gibt. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer die größere Hausnummer, das dickere Brett, das ich bohren muss. Am ersten, sinnvollsten ist, ich ändere erstmal an mir selbst was. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn das System so träge ist und sich nicht ändert, sondern Tendenz eher immer schlimmer wird, immer mehr Bürokratie auf mich zukommt, immer mehr Druck, immer mehr Patienten, dann ist vielleicht auch irgendwann der Weg so weit und sage ich, okay, ich steige aus dem System einfach aus.
Also da gibt es ja das Modell aus der Arbeitsmedizin, dass man sagt, ich kann an meinem Verhalten oder an den Verhältnissen was ändern. Ja. Das Verhalten bezieht sich auf mich, was kann ich tun, die Verhältnisse sind halt die Rahmenbedingungen.
Genau.
Und wenn ich Arbeitsschutz oder Arbeitsmedizin halt groß denke, dann kann ich natürlich das Individuum stärken. Wie gehst du anders damit um? Ja. Oder ich kann halt gucken, gibt es systemische Stressoren, die man angehen kann? Und ich glaube, das eine ist viel, viel aufwendiger, wenn ich die Verhältnisse wirklich verändern will. Einfacher, aber eben, wenn man im System bleibt, nicht so wirksam ist der Umgang mit den eigenen Themen. Ja, ich habe für mich diesen Weg gewählt, einerseits die Privatmedizin, andererseits aber auch die private Tätigkeit. Wir beraten ja auch sehr viele Unternehmen und Firmen im Kontext von Stress, im Kontext von Führung, Resilienzaufbau. Das ist auch nicht wenig stressig. Ja, das ist auch schon sehr, sehr herausfordernd. Aber es ist für mich selber so frei gewählt. Das ist, ich bin damit total happy. Ich kann, weil ich es quasi salopp gesagt eingepreist habe, sagen, okay, das ist jetzt so, und kann den Themen, die ich nicht verändern kann, wirtschaftliche Entwicklung unserer Kunden und Ähnliches, wesentlich gelassener damit gegenübertreten, weil ich immer wieder sage, das, was ich dafür bekomme, ist deutlich angenehmer als das, was ich in anderen Rahmenbedingungen eben geben müsste. Und ja, ganz ehrlich, zurück in die Klinik, das wäre eher eine sehr stressige Vorstellung für mich.
Na, mir geht es ja darum, dass man, ich sage mal, aus den Erkenntnissen, aus den Studien, man hat die Zahlen, man sieht die enorme Belastung, dass man halt auch tatsächlich, ich sage mal, gesellschaftliche und politische Entscheidungen beeinflussen sollte.
Ja, definitiv.
Ja, weil wir wollen ja, dass unsere Praxen weiter bestehen bleiben. Und wir klagen darüber, dass mittlerweile viele Praxen eben halt keinen Nachfolger mehr finden und. Und alleine ist an der Tatsache festzumachen, dass, ich sage jetzt mal, derjenige, der sich dafür entscheidet, halt seine Resilienz zu fördern, vermag, das kann es ja dann auch nicht sein, sondern wir müssten dann eigentlich auch sagen, okay, seht zu, die Entwicklung ist in diese Richtung, und dann müssen wir darüber nachdenken, was können wir an diesen systematischen Problemen da tatsächlich was ändern.
Also wenn man noch ein bisschen ausholt, dann finde ich es mal ganz hilfreich, Stress auf eine sehr einfache Art und Weise zu erklären. Stress wäre in dem Modell das Ergebnis aus meinen Stressoren multipliziert mit meiner inneren Bewertung. Mhm. Können wir ein konkretes Beispiel machen. Ich sitze heute Morgen im Zug und will von Bochum Hauptbahnhof, will ich jetzt nach Mainz Hauptbahnhof oder mal ein anderes Beispiel, nach München Hauptbahnhof fahren. Ich muss einmal in Frankfurt am Main meinen Zug wechseln und ich habe 10 Minuten Umsteigezeit. So, Sie erahnen, worauf es hinausläuft. Irgendwo kurz hinter Köln wird die Bahn langsamer und steht für 6 Minuten. Das wäre jetzt in unserer Gleichung der Stressor. Dem kann man einen fiktiven Wert geben, kann sagen, der wäre bei 10. Jetzt ist meine innere Bewertung, wie gehe ich damit um? Jetzt kann ich da sitzen und sagen, nervt mich halt, ja, aber ich kann es nicht ändern. Dann wäre meine innere Bewertung vielleicht bei 3. Sprich, 10 mal 3, ich habe einen Stressfaktor von 30.
Ah, okay.
Um den Stress jetzt zu reduzieren, kann ich entweder an den Stressoren arbeiten. Ich kann also gucken, was kann ich daran tun? Im Beispiel der Bahn kann ich jetzt aber nicht aussteigen. Ich kann weder von hinten schieben noch von vorne anziehen. Ich kann also nur an meiner inneren Bewertung arbeiten. Ich kann aber auch an meiner inneren Bewertung insofern arbeiten, dass ich mich jetzt richtig darüber aufrege. Das heißt also, da sitze und sage, dieser Saftladen, das gibt's ja gar nicht. Dann geht meine Bewertung von 3 auf 20 nach oben und dementsprechend ist 10 mal 20 Stressfaktor von 200. Die dritte Größe, an der ich arbeiten kann, ist der Bruchstrich und darunter stehen meine Ressourcen. Also was tut mir denn eigentlich gut? Thema von eben, Sport, Ernährung, Meditation, Entspannung. Das sind die allgemeinen Ressourcen oder die situationsspezifischen Ressourcen. Also im Grunde genommen, in dem Fall würde ich vielleicht meine Frau anrufen, die würde sagen, hey Matthias, komm mal runter, so dramatisch ist nicht. Dann habe ich hier vielleicht eine Ressourcenebene von 100 und Sie sehen, 200 durch 100 gibt einen Stressfaktor von 2.
Ja.
Wenn man das jetzt mal auf das System übertragen,
das ist schon interessant.
Ja, und wenn man das jetzt aufs System übertragen, kann man sagen, okay, welche Stressoren gibt es denn, die vielleicht auch auf einer systemischen Ebene die einzelnen niedergelassenen Kollegen und Kollegen stresst? Das ist das Thema Verhältnisse. Wie ist denn so eine allgemeine Grundhaltung? Weil das Problem ist natürlich auch, je schlechter das läuft oder je mehr Stressoren ich habe, desto mehr, nehmen Sie mir nicht übel, kommt man auch in so eine Jammerhaltung.
Ja,
das ist alles so schrecklich,
so,
und was kriegen wir da gar nicht hin? Und wenn ich mich jetzt auch noch zu wenig um meine Ressourcen kümmere, dann ist natürlich das Ergebnis umso größer. So, auf die systemische Ebene, wo haben Sie die Möglichkeit, ein Stück weit bei den Stressoren anzusetzen? Welche Ressourcen können Sie denn zur Verfügung stellen? Und nochmal, das stecke ich nicht drin, aber ich glaube, es gibt die EFAS, es gibt die Physician Assistants, es gibt die ganzen natürlich Abläufe, wo man auch nochmal gucken kann, was kann ich eigentlich jetzt wirklich tun. Aber ich würde da schon empfehlen, für den einzelnen Niedergelassenen, wo sind meine Stressoren? Was stresst mich denn eigentlich ganz konkret? So, aus der Verhaltenstherapie würde ich immer sagen, kommen Sie raus aus dem Modus von, oh, es ist so viel Stress, in ein ganz konkretes das und das und das sind meine Stressoren.
Ja.
Was ist die Grundhaltung? Haben wir uns eben drüber unterhalten. Hohe Verbindlichkeit, ganz viel das Thema, mach es allen recht, ganz viel, ja, sehr hoher, ja, Perfektionismus, der auch mit dabei kommt, einfach weil Menschenleben davon abhängig sind. Aber dann steigt natürlich auch wieder der Stressfaktor. Was sind meine Ressourcen? So, und dann kann man, wie gesagt, auf vielleicht auf KV-Ebene nochmal gucken. Und wo haben wir Chancen, hier wirklich anzusetzen? Ich glaube, beim Thema Haltung, Mindset, das ist eher schwierig, aber
Nein, das ist auch nicht schwierig. Also ich denke auch, dass da reden wir uns oftmals viel zu schlecht.
Ne? Ja,
also,
das stimmt.
Das ist tatsächlich so, dass wir ja auch, wie gesagt, versuchen, Niedergelassene zu finden. Und wir können keine Niederlassungen finden, wenn wir immer nur davon reden, wie grauenhaft das ist. Ja? Sondern
kommen Sie bloß nicht hierhin, hier ist es ganz schrecklich.
Eigentlich so. Ist es ja eine tolle Arbeit. Ja. Ne? Ja. Eigentlich ist es eine tolle Arbeit. Eigentlich habe ich auch mit meiner Selbstständigkeit viel mehr Möglichkeiten, mein Arbeitspensum,
ja,
meiner Arbeitswelt positiv zu beeinflussen.
Darf ich da nochmal ganz kurz rein?
Klar.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Also dieses Schlechtreden unseres Berufes,
ja,
finde ich persönlich, also ich
Traune.
Liebe meinen Beruf, ja. Ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht in dieser klassischen medizinischen Versorgung bin und Sie sagen, auch Privatmedizin, das ist ja ganz anders, ja. Aber ich finde das total super. Und meine Tochter überlegt jetzt gerade, ja, wir haben lange hin und her überlegt, aber ich würde das immer wieder machen. Ich würde immer wieder dieses Medizinstudium angehen und finde das einfach total, das ist ein Riesengeschenk.
Ja, klar.
Und wenn ich mir überlege, Sie haben es ja gesagt, so dieses, es ist so schrecklich und es ist so an dieses Kaputtreden, es heißt nicht, dass man jetzt die Dinge schönreden soll, um Gottes Willen, ja. Es heißt nicht, dass wir uns jetzt einreden, ist doch alles in Ordnung. Nee, aber man sollte die Dinge auch wirklich klar beim Namen nennen. Aber ja, nichtsdestotrotz auch nochmal diesen Perspektivwechsel und zu sagen, es ist echt, es ist auch toll.
Ja, ja, also sehe ich ganz genauso wie Sie auch. Ich habe das Glück, dass ich da auch, ich bin immer ein sehr, sehr, ich habe immer viel Stress gehabt, aber ich bin ein total positiver, ja, Mensch. Und ich glaube, das macht es mir dann wiederum wesentlich einfacher, ja, mit den Dingen umzugehen. Und ja, wir sind hier KV. Bei uns rufen täglich 20, 30 Ärzte an und jammern uns vor, wie schrecklich doch das System ist. Ja, da müssen wir damit umgehen. Natürlich sind wir dazu da, das System soweit zu verbessern, den Ärzten da auch entgegenzukommen. Aber es ist die Grundhaltung tatsächlich, die dann eben, ich sag mal, meine Unzufriedenheit nachher, ja, letztendlich auch bewirkt.
Das, ja, ist häufig ein Thema in unseren Seminaren, ja, ja, dass wir dann über die Themen sprechen. Was liegt denn in deinem Einflussbereich? Was kannst du denn wirklich ändern? Wo habe ich Steuerung drüber? Und wo habe ich keine Steuerung drüber? Was liegt außerhalb meines Einflussbereichs? Und wenn wir dann darüber sprechen, was außerhalb des Einflussbereichs liegt, dann kommt häufig auch die KV dann eben nochmal mit rein.
Die KV ist einer der Stressfaktoren.
Das ist ein ganz häufiger Stressfaktor, ja, den immer wieder die Leute benennen. Und dann, ja, aber dann auch zu erkennen.
Ja, wir sind so ein Sinnbild der Bürokratie,
ja,
das ist ja, ja ganz klar.
Ja,
ja. Ja, und ja, muss ich mich dann an der Privatmedizin auch nicht mehr mit beschäftigen, ist ganz logisch. Ja, klar, ja, aber das kann ich auch nachvollziehen und das versuchen wir auch. Ich sag mal, ich glaube auch, dass wir das in den letzten Jahren immer mehr verbessert haben, dass wir also versucht haben, da mehr zu einem Servicebereich zu werden, die Ärzte zu unterstützen, statt sie da wirklich, ja, noch stärker zu belasten.
Ja.
Ja. Aber es ist schwierig und wie gesagt, auch wir müssen unsere Aufgaben bewältigen und
so, und manchmal braucht man auch das Druckablassventil, wenn, ja, man sich über die Dinge aufregen muss.
Ja.
Ich glaube, ja, das ist dieser Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja,
ja, bis zu einem gewissen Punkt, wenn es dann in so ein kollektives, wir ziehen uns alle gegenseitig runter, dann wird es nicht so hilfreich.
Ja.
Dann ist in der inneren Bewertung der Stressfaktor viel zu groß.
Da sind wir absolut einer Meinung. Wunderbar, wir sind schon komplett einmal durch. Am Schluss haben wir auch immer noch so drei kleine Fragen, die ich bitte, dass Sie ganz kurz einfach antworten. Einmal, wie war Ihr Stresslevel bei unserem Talk heute?
Och, entspannt. Auf einer Skala von 1 bis 10 oder, ja, was
von 1 Sie bis 10?
1 wäre kein Stress, 10 maximaler?
Ja.
Och, 2, 3.
Gut, wunderbar. Dann eine Frage, haben Sie auch die Bücher von Carsten Dusse gelesen?
achtsam morden.
Ich musste gerade drüber nachdenken. Ja, ich habe das erste Buch mit unglaublicher Freude gelesen.
Das war goldig. Ne?
Leider war ich dann so bei zwei.
Nachher waren sie nicht mehr so toll, aber das erste Buch war köstlich, oder?
Total.
Und da habe ich auch übrigens das erste Mal dieses Wort und dieses Thema Achtsamkeit tatsächlich wahrgenommen. Ja. Also vorher kannte ich das gar nicht. Welche Freizeitbeschäftigung würden Sie eher meiden? Oder andere Frage,
Handy-Daddeln.
Ist Angeln ideal?
Handy-Daddeln würde ich vermeiden.
Social Media, total. Hätte ich auch nochmal ansprechen wollen. Social Media ist, glaube ich, auch eine der...
ich halte das für totales Gift, von vorne bis hinten.
Ja. Gut, also... Heute kein Handy-Daddeln mehr. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank für das Gespräch.
Das geht natürlich auch für mich, aber es wird schwierig. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Bei uns gibt es den Blick hinter die Kulissen unseres Gesundheitssystems. Und das komplett werbefrei. Wir hören uns.